Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist. Und ich will dir kurz eine Sache fragen oder dir eine Sache bewusst machen ist, weißt du, dass dieser Gottesdienst heute das Potenzial hat, dein Leben zu verändern? Falls nicht, bitte ich dich, dass du diese Denkweise jetzt annimmst. Wenn nicht, dann ist das nur eine Predigt und eine gute Rede. Wenn nicht, ist das nur gute Musik und es geht an dir vorbei und es hat keine Berührungspunkte mit dir. Wenn du aber mit der Erwartungshaltung rangehst in den Gottesdienst, Gott, der heutige Tag hat das Potenzial, mein Leben zu verändern, dann ist die Predigt direkt für dich zugeschnitten. Ich will dich ermutigen, dass du dir bewusst wirst, dass Gott hier ist. Weil ich weiß es, Gott ist hier. Amen. Gottes Geist, Gott sehen wir nicht, Gott spüren wir manchmal auch nicht, aber wir dürfen wissen, er ist da. Deswegen Lobpreis und deswegen auch Predigt. Die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 4, Vers 8, nahet euch Gott, so wird er sich euch nahen. Wenn wir sagen, Gott, ich komme heute zu dir, Gott, hier stehe ich, du hast 2 Stunden meines Lebens, wo ich wirklich noch mehr als nur intensiv dir zuhöre, sondern Gott, ich gebe mich dir hin, ich höre dir zu, dann hat Gott die Möglichkeit, sich dir zu nahen und dich zu berühren. Ich habe so den Eindruck gerade auf dem Herzen, dass hier, glaube ich, vielleicht jemand ist oder jemand das hören muss, dass du kommst vielleicht in den Gottesdienst und eigentlich erwartest du, dass Gott dich fast wie ein Bodybuilder umfetzt. Mit der Erwartung, hier bin ich Gott, jetzt mach was. Ich möchte dich enttäuschen. Gott macht das nicht. Weil Gott ist ein Gentleman. Gott möchte, dass du ihm die Tür aufmachst und dann kommt er mit allem, was er hat. Aber möchte, dass du den ersten Schritt zu ihm machst, weil am Kreuz hat er alles getan. Jesus, der am Kreuz hängt, symbolisiert die offenen Arme, nämlich, dass er dich annimmt. Amen. So bitte ich dich, komm zu ihm. Und die Bibel sagt, so wird er zu dir kommen. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie, beziehungsweise wir sind mit dem letzten Thema jetzt dran, The Story of Jacob, also die Geschichte von Jakob. Von Josef, meine Güte. Aber es wird heute um den Jakob gehen. So, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. So, keine Pointe mehr. Tja. Auf jeden Fall befinden wir uns in der Geschichte. Und heute werden wir uns mit jemandem befassen, der heißt Jakob, wie ihr gerade gehört habt. Und die ganze Geschichte von Josef beginnt und endet mit Jakob. Denn Jakob ist sein Vater. Und mit der Geschichte von Josef endet es, dass Josef mit seinem Vater wieder in Kontakt kommt. Alles wird gut. Ja, wir haben jetzt so viel gehört über die Geschichte. Und Josef bekommt den Segen, oder seine Kinder bekommen den Segen von Jakob. Und deswegen geht es heute um Jakob, nicht nur, weil er den Segen abgibt, sondern weil Jakob eine sehr, sehr interessante Person ist, was Segen allgemein angeht. Denn Segen hat mit seinem Leben sehr, sehr viel zu tun. Aber am Anfang will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte heißt, was siehst du? Jakob war mit seinem Schüler unterwegs in den Bergen. Als es dämmerte, errichteten sie ein Zelt und fielen müde in den Schlaf. Vor dem Morgengrauen wachte Jakob auf und weckte seinen Schüler. Öffne deine Augen, sagte er. Ich habe jetzt geschrien, aber. Und schau auf in den Himmel. Was siehst du? Ich sehe Sterne, Vater, antwortete der Schlaftrunken. Unendlich viele Sterne. Ja, aber was sagt dir das? Fragte Jakob. Der Schüler dachte einen Augenblick nach. Okay. Dass Gott, der Herr, so das große Weltall mit all den Sternen geschaffen hat. Ich schaue hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und gleichzeitig demütig angesichts dieser unendlichen Weite. Wie klein ist doch der Mensch und wie wunderbar sind Gottes Werke. Und Jakob antwortete, ach Junge, stöhnte Jakob, mir sagt das, dass jemand unser Zelt gestohlen hat. Mit dem Segen ist es manchmal sehr ähnlich. Wenn wir das Thema Segen betrachten, sehen wir oft die ganz großen, weiten, entfernten Dinge, die vielleicht nicht fassbar sind, aber die wir irgendwie beschreiben und vergessen manchmal die ganz kleinen Dinge, die wir so brauchen. Weil ich glaube, ein Zelt war in diesem Moment der größere Segen als die unendlichen Sterne. Weil ohne Dach ist schwierig zu schlafen. Und so ist auch bei Jakob sein ganzes Leben eben ein bisschen mit dem ganzen Thema verzweigt. Nämlich geht es heute drum, dass Jakob trotz der Geschichten, die wir über ihn kennen, eigentlich ein völlig normales Leben hatte, wie wir anderen auch. Jakob war doch nicht so special. Jakob hatte die Kunst, ein bisschen das rauszugreifen, was Gott für ihn bereithält. Aber ganz kurz, stellen wir uns mal kurz vor, wenn Jakob den Segen nicht weitergegeben hätte. Dann gäbe es nicht den Segen von Josef. Dann gäbe es auch kein Israel und dann gäbe es auch kein Christus. Ich übertreibe jetzt mal den Gedanken, aber die Heilsgeschichte geht von Jakob aus, von Abraham, von Isaak, da geht eine ganze Linie. Stellen wir uns mal vor, Jakob hätte gesagt, nee, mit Segen will ich nichts zu tun haben. Wäre komisch. Aber genau in diesem Moment der Geschichte befinden wir uns. Abraham, sein Vater, sondern sein Vorgänger, Gott hat ihn rausgerufen, hat ihn gesegnet, Isaak hat ihn gesegnet und jetzt steht Jakob in einem kleinen, ich sag mal, Zwiespalt. Aber lass uns kurz die Geschichte von Jakob erstmal durchleuchten. Mit wem haben wir es hier zu tun? Also, Jakob, sehr interessant. Sein Leben beginnt mit der Ferse. Jakob kommt auf die Welt und hat Esau eine Ferse. Er wusste schon von Anfang an, was er will. Als Baby, ja. Ich hab dich. Und kommt auf die Welt. Ja. Esau ist so ein bisschen der, der nicht so ganz weiß, was er mit dem Segen anfangen soll. Eher pragmatisch, jagen gehen, gut essen. Hier eine Dame, da eine Dame, ist in Ordnung. Aber Jakob, der weiß natürlich, ne, Ferse, ich nehme dir das. Ich brauche den Segen Gottes. Also erschleicht er sich den Segen und bekommt ihn auch. Was für ein Typ. Dann geht er weiter, arbeitet bei Laban. Bei Laban stellt er fest, dass Gott ihm einen Traum gibt, wo... Hört gut zu, das ist die Stelle, wenn blitzt und so, ne? Gott spricht. Gut aufpassen. Ein Traum, wie Gott seine Schafe sich vermehren lässt. Wie er ihm zeigt, dass der Segen auf ihm liegt. Was für ein Typ. Dann kommt raus, Laban stellt fest durch eine Wahrsagerin, dass dadurch, dass Jakob sein Essen isst und in seinem Haus ist, ist er gesegnet, weil Jakob da ist. Wow! Jakob geht weiter, kämpft später mit einem Mann. Es stellt sich raus, dass er eigentlich mit Gott kämpft, denn es war wahrscheinlich ein Engel. Und er sagt, weißt du was, wir kämpfen jetzt, aber ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Wow, was für ein Typ, der weiß, was er will. Er kommt weiter, ist an einem Ort, wo er merkt, hier ist die Gegenwart Gottes. Wow, ich muss all mein Haus säubern und Gott die Ehre abgeben. Ja, natürlich wie Jakob, super, heiliger Typ, der weiß, was er will, gibt Gott alles ab. Und nicht nur, dass Jakob so toll ist, er kriegt noch einen Sohn, der am Ende Retter Ägyptens wird. Durch Josef wird seine ganze Familie in Ägypten gerettet. Also dieser Mann, der hat es verstanden. Dieser Mann hat wirklich gute Karten und Connections in den Himmel. Denken wir uns. Seine Geschichte sieht ein bisschen bunter aus, als das, was wir manchmal von ihm mitbekommen. Oder das, was wir uns wünschen, von ihm zu hören. Aber kurz am Rande. Segen hat im Alten Testament, ich sage immer gerne das Erste Testament, weil es ist nicht ein veraltetes Testament, sondern ein vorläufiges Testament, im Alten Testament sehr hohe Bedeutung. Nebenbei in der Bibel allgemein. Gott ist Schöpfer, Gott schafft die Erde, Gott schafft alles Leben und was tut er? Er segnet. Er schafft die Tiere und was tut er? Seid fruchtbar. Ich gebe euch Gelingen, er segnet. Gott schafft den Menschen, er sagt, hey Mensch, sei fruchtbar. Herrsche über die Welt, er segnet. Dann schafft er die Tage und schafft den siebten Tag. Und was tut er? Er segnet den siebten Tag. Er macht ihn heilig. Nebenbei, kurze Randnotiz, deswegen ist der Sabbat und, oder der Tag, der Ruhetag so wichtig. Der Ruhetag ist nicht nur für dich da, weil Gott sagt, du musst Edgebatch, sondern im Tag oder im Sabbat oder nenn du es, wie es willst, steht der Segen Gottes. Denn Gott hat gesagt, dieser Tag soll gesegnet sein. Und somit, wenn wir das tun, stehen wir im Segen von Gott. Gott schenkt Gebote und mit diesen Geboten die Verheißungen. Es gibt einen Professor, Doktor, irgendwas, der hat so viele Titel, ich kenne die Hälfte nicht. Auf jeden Fall heißt er Leitzmann. Und dieser Mann hat mal irgendwann mal entschlossen, die Gebote durchzugehen und ein bisschen zu gucken. Er ist Doktor und hat sich da geguckt, ja, wie passt es denn in heute, wie könnten wir das verstehen? Und dann gab es eine Stelle, wo es heißt, wenn die Juden mit den Leichen zu tun haben, sollen sie sich die Hände waschen. Auf dass sie lange leben. Okay. Logisch. Für uns. Die Leute hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, was ist ein Virus, wie sieht ein Virus aus, geschweige denn, dass das heißt Corona. Die hatten null Ahnung. Aber weil Gott ein Gebot gesetzt hat und gesagt hat, tut dies, dann werdet ihr lange leben, auf Deutsch, dann werdet ihr gesund bleiben, weil ihr kein Virus bekommt, keine Bakterien, die euch krank machen. Die Übersetzung ist einfach ins Heute, weil wir es verstanden haben. So dürfen wir Gott in diesen Punkten auch gehorsam sein und vertrauen, dass er weiß, was er tut. Amen. Glaubt das jemand? Und sogar im Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben und eigentlich das Paradies verlassen müssen, sagt Gott, hey, ich segne euch. Sogar dann gibt er ihnen noch Gelingen. Und kurz die Frage, vielleicht stellst du dir jetzt diese, was ist denn Segen eigentlich? Segen ist einfach. Die geistliche oder geistlich und materiell bevorzugt sein durch Gott, weil er es spendet. Das ist Segen. Das heißt, habe ich mit Gott zu tun, bin ich bevorzugt. Ich habe eine privilegierte Stellung. Und unter Segen versteht die Bibel Folgendes. Die Zuwendung von göttlichem Gut oder von göttlichen Dingen an den Menschen. Ist egal, ob es Gott dir gibt oder Menschen, die in der Autorität von Gott sagen oder Dinge über dein Leben aussprechen, die Dinge werden Realität. Also es ist nicht wie bei der Deutschen Bahn. Ja?
Dankeschön, dass Sie mit uns mitgefahren sind. Wir wünschen Ihnen noch viel Freude und Spaß. Bleiben Sie gesund und bis nächstes Mal.
Darum geht es nicht. Es ist kein Wunsch vorstellen. Sven, wäre schön, wenn du gesund bleibst. Wenn nett, ist halt so. Nein. Segen bedeutet, ich spreche Dinge aus und ich darf mir gewiss sein dessen, dass sie in Realität kommen. Nochmal, die Dinge kommen in Realität. Ich spreche sie aus und sie werden geschehen. Das ist Segen, auf jeden Fall in der Einstellung. Wir lernen dann noch was anderes. Das heißt, wenn ich dich segne mit Gesundheit, dann werde ich und glaube ich daran, dass diese Gesundheit in dein Leben kommt. Amen. Und so sagt die Bibel sogar, dass wenn der Segen auf deinem Leben ist, dass Generationen später noch deinen Segen oder diesen Segen tragen. Also Segen ist nicht nur ein Geschenk, McDrive, ich fahre rein, einmal Segen bitte und ich fahre weiter. Sondern das etabliert sich in dein Leben hinein. Deine Kinder werden noch davon ziehen. Und nebenbei, Segen hat auch nicht irgendwie eine Grenze. Also Segen bedeutet nicht, nur Menschen oder nur geistlich, sondern segnen können wir eigentlich alles. Du darfst auch den Stuhl segnen, auf dem du sitzt. Das klingt witzig, ist aber so. Wir dürfen segnen unsere Finanzen, unsere Häuser, unsere Autos, unsere Familien, unsere Kinder, all die Dinge, die wir in unserem Leben haben. Nebenbei, vielleicht stellst du dir die Frage, was ist das Gegenteil von Segen? Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Den gibt es auch. Aber Fluch bedeutet hier in diesem Moment nicht, dass Gott gekommen ist oder jemand gekommen ist und auf einmal Negatives über dich spricht und das passiert. Nein, Fluch bedeutet, dass Gott den Segen entzieht, beziehungsweise wir aus dem Segen Gottes rausgehen. Ein Beispiel, die Schlange kam, um den Menschen zu verführen. Und Gott hat gesagt, und du sollst verflucht sein, was meint er damit? Ich entziehe den Segen für dich aus deinem Leben und deswegen bekommst du Nachteil. Nicht, weil Gott ihn in den Nachteil schmeißt, sondern ohne Gottes Segen geht nicht. Es ist schlimm genug, nicht in Gottes Segen zu stehen. Allein das Entziehen seines Segens reicht aus. Gott muss dir nicht noch was auflegen. Oder der Schlange, einfach nur entziehen, ich gebe dir kein Gelingen und schon ist vorbei. Denn in Gottes Segen ist alles gelegen, heißt es. Deswegen ist Segen eben nicht nur, ja, ich segne dich. Oder abends nach dem Gottesdienst heißt es, der Herr segne dich, behüte dich. Ein schöner Satz, wir gehen nach Hause, es passt. Sondern Segen ist essentiell wichtig für deine Entwicklung, für meine Entwicklung vor Gott und hier auf der Welt. Amen. Gott möchte, dass wir gesegnet sind. Und Gott ist es wichtig, dass wir gesegnet sind. Kain bekam den Segensentzug, weil er seinen Bruder getötet hat. Und der Acker, vielleicht nicht Adam selbst, aber der Acker wurde auch verflucht. Gott entzog dem Acker den Segen und es war auf einmal schwieriger, ihn zu bebauen. Also sehen wir, dass das durchaus Realität ist. Und in der Welt der Erzväter heißen sie Abraham, Isaak, Jakob. Das war eine Welt des Polytheismus, was bedeutet, mehrere Götter zu haben. Ja? Haben wir manchmal auch. Wir haben nämlich ganz viele Versicherungen. Allianz, Autoversicherung, Hausversicherung, Fußschuhversicherung, alle Versicherungen, Zahnversicherung. Und versteh mich nicht falsch, das ist gut und das ist richtig, wenn du die Möglichkeit hast, tu's. Gott sagt, wir sollen unseren Kopf benutzen. Und zwar nicht, indem wir dann auf Sachen einschlagen, sondern indem wir nachdenken. Das ist richtig. Aber wenn unsere Hoffnung in den Dingen liegt, ist es falsch. Denn nur Gott sollte unsere einzige Versicherung und Hoffnung sein und am Strich. Und ich frage mal kurz, wer will gelingen? Ist jemand hier, der gelingen möchte für sein Leben? Also, dann sind wir ja in einem Boot. Komische Frage, gell? Wer will kein gelingen? Aber darum geht's. Wir möchten gelingen in Schule, wir möchten gelingen in der Firma, wir möchten überall gelingen, wo wir sind. Und das war damals für die genauso. Nur war das Leben nochmal ganz anders und nochmal viel schwieriger. Man konnte viel, viel weniger beeinflussen, wo man steht. Heute haben wir Medizin, heute haben wir Wissenschaft. Das hatten sie alles nicht. Sie konnten nur vertrauen. Also vertrauten sie Göttern. Hattest du keine Kinder, gingst du zum Fruchtbarkeitsgott. Hattest du viele Kinder, gingst du auch zu ihm. Hast du geheiratet, gingst du zum Gott der Liebe, denn schließlich soll ja alles rundlaufen. Hattest du eine Auseinandersetzung, gingst du nicht zum Anwalt, sondern du gingst zum Krieg des Gottes. Hast ihn gebeten, dass er bei dir ist, weil du willst ja nicht als Verlierer gehen. Und so haben sie sich versucht abzusichern. Und dann kommt auf einmal Gott auf die Bildfläche. Eine lange Zeit hat man nichts von ihm gehört und er ruft Abraham raus und sagt, weißt du was, lass das alles hinter dir. Ich bin jetzt deine Sicherheit und ich bin dein Segen. Boah, was für eine Herausforderung für Abraham. Und das war ja nicht nur er, weil so war die Welt. Das war bei Isaak und bei Jakob später nicht anders. Und der Mensch ist bis heute nicht anders. Der Mensch will sich absichern, ist sehr klug. Und Gott sagt aber, wenn du kommst, wenn ich dich rausrufe und du mir gehorsam bist und auf meinem Weg unterwegs bist, dann werde ich dich unterstützen. Ich werde dir Gelingen schenken, wenn du vor mir hergehst oder mir gehörst. Und da nennen wir das Wort Segen, weil Gott dann segnet. Und dann bin ich schon eigentlich bei meinem ersten Teil der Geschichte. Segen darf entdeckt werden. Segen ist manchmal nicht sofort sichtbar. Segen muss man manchmal, ich sag mal, die Augen öffnen und auch diesen Segen manchmal suchen. Wo in meinem Leben bin ich gesegnet? In meiner Generation ist es ein bisschen normaler, dass man sagt, gib mir mein Handy, ich gucke TikTok und lass mir meine Ruhe. Wenn ich meine Ruhe habe, bin ich gesegnet und ich bin zufrieden. Oder? Sven sagt ja. Ich weiß nicht, wie die Generation vorher war. Ich weiß, die Nachkriegsgeneration sah ein Stück Brot als großen Segen. Nach dem Krieg gab es nichts. Ich interessiere mich sehr gerne mit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn ich manchmal höre, was die alles gegessen haben. Die haben Sand gegessen, weil es nichts anderes gab. Und ich gehe in keine Details. Aber das ist ein Stück Brot, war Segen von Gott. Die Menschen waren dankbar. Hier gab es eine Erweckung, auch Prediger, die nach Würm gekommen sind und davon gepredigt haben, dass Gott segne, dass Gott da ist. Und Menschen haben sich bekehrt und unter den Segen und Schutz Gottes gestellt. Und wir ziehen heute noch von dieser Denkweise, aufgrund, wie unsere Gesellschaft gebaut ist. Aber Fakt ist, wir müssen heute ein bisschen manchmal mehr danach suchen. Denn bei uns ist heute viel einfacher. Das war aber bei Jakob nicht. Und das ist auch nicht manchmal bei uns nicht so. Segen ist nicht immer offensichtlich. Jakob wurde geboren, hat Esau den Segen genommen und musste fliehen. Als er geflohen ist, sagte noch seine Mutter später, weißt du was, wenn du dir eine Frau suchst, such sie bitte nicht von hier, weil die sind nicht so toll, geh ins Ausland, such dir dort eine, da wo ich gewohnt habe. Okay, nicht nur, dass er irgendwie zu Hause bleiben darf, nein, er muss weiter, er muss weg. Also das ist ja dämlich. Jetzt muss ich woanders hin, ich muss eine fremde Frau kennenlernen, in eine fremde Umgebung, fremde Kultur. Oh Mann, gut, ich bin angekommen beim Onkel. Nicht nur das, dann sagt der Onkel, weißt du, wenn du sie willst, 7 Jahre darfst du und dann hast du. Wie bitte? Auf Deutsch, du musst 7 Jahre arbeiten, dann bekommst du sie. Was? 7 Jahre arbeiten, um meine Frau mitzunehmen? Aber die Liebe ist stärker und größer. Jakob sagt, okay. Und bekommt nicht seine Frau nach 7 Jahren, sondern eine andere, die er nicht will. Nochmal 7 Jahre, wie bitte? Da arbeitet er nochmal 7 Jahre, also da muss man doch schon ein bisschen... Aber er hat sie lieb gehabt. 14 Jahre hat er gearbeitet, hat seine Frau bekommen. Also nicht nur er ist geflohen, nicht nur sein Leben hat sich verändert, nicht nur sein Onkel ist komisch und er muss mit ihm klarkommen. Nein, er hat noch ein Problem nach Hause bekommen, direkt vor das Schlafzimmer. Nämlich hat er 2 Frauen, die sich nicht mögen und die sind noch Familie. Also Stress pur. Und er muss jetzt damit klarkommen. Rivalität. Okay, er sagt, alles gut, ich packe meine Sachen, ich hau ab. Ja, dann geht er und sein Onkel ihm hinterher, auf dem Pferd. Stopp, Jakob! Und der denkt sich sicher, was willst du von mir? Ich will doch einfach nur meine Ruhe, wie meine Generation heute. Ich will doch einfach nur leben, lass mich. Und da kommt Streit und Stress und so weiter und so weiter. Und Fakt ist, dass unser Jakob, der so ein Beispiel für Segen ist, die größte Action im Leben hatte, ich kenne wenig Leute, die so Action hatten wie Jakob. Und trotzdem ist er ein Beispiel für Segen. Für jemand, der am Segen hält. Und Jakob war unterwegs. Jakob hatte diese ganzen Geschichten. Er hat sich den Segen erschlichen und hat irgendwann mal ein Statement gesetzt. Und dieses steht in 1. Mose 28, 16 bis 22. Im Vers 20. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleidung zum Anziehen, und ich in Frieden, Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Also Jakob kommt vor Gott und sagt ihm, Gott, wenn du mich segnest, dann sollst du mein Gott sein. Ey, und Gott wartet nicht zweimal bei solchen Sachen. Er hat angefangen, ihn zu segnen, ihm Dinge zu geben. Ja? Sein ganzes Lager wurde riesig. Vieh und Kinder und alles Mögliche. Gott hat ihn gesegnet. Und trotzdem war Jakob, der für uns selbstverständlich ein Mann Gottes ist, erstmal gar nicht so ein Mann Gottes in der ganzen Geschichte. Weil er war hier ganz klar am Zweifeln. Gott war noch gar nicht so präsent in seinem Leben. Schließlich hat er eine Bedingung gesetzt. Erst wenn du mich segnest, wirst du mein Gott. Also war er Gott für Jakob nur eine Option. Gott, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Segen brauche, komme ich zu dir. Ich weiß, du bist du bist der Gott meiner Väter. Ich weiß, das gehört in meine Kultur. Aber Gott, wenn du wirklich mein Gott sein willst, dann musst du liefern. Komischer Typ. Jetzt in diesem Punkt, wenn ich so ansehe. Auf das Motto, Segen ist Kapitalismus. Deal. Amazon, Google, ich brauche, bitte gib. Und hat nicht verstanden, dass der größte Segen, den er bekommt, eigentlich seine Erfahrung, seine Geschichte, all die Dinge, die er durchmacht ist. Also nochmal, er setzt eine Bedingung an Gott und sagt, Gott, wenn du mein Gott sein willst, dann schenke mir, weil offensichtlich läuft es bei mir gerade nicht. Und hat nicht gemerkt, dass Gott eigentlich schon lange im Boot ist und ihn eigentlich schon lange segnet. Nämlich weißt du nicht, dass er durch diese Charakterschule, diesen Weg, den er gerade durchgeht, am Ende der größte Segen wird für ganz viele Generationen. Als ich in die Ausbildung gekommen bin, dachte ich, juhu, Ausbildung wird richtig toll, wird richtig Hammer. Simeon lacht schon in der ersten Reihe. Und es war auch so. Aber es war sehr, sehr viel Herausforderung. An meinem Charakter wurde geschliffen. Hey, du kommst nach Hause und du bist fertig. Jeder, der das kennt oder der arbeitet, weiß das. Du denkst dir manchmal, ich bin nicht ausreichend, ich konnte meine Leistung nicht liefern, dann ist der Chef mit dir nicht zufrieden, du kommst mit ihm nicht klar, du verstehst es nicht und so weiter. Und bevor ich die Ausbildung begonnen habe, haben mir viele prophezeit und Gott selbst hat es mir gesagt, geh in die Ausbildung, denn du wirst es brauchen. Juhu, Ausbildung. Ja, wenn der Herr sagt, dass es mich segnet, dann wird es doch sicher nur gut. Ich werde viel Geld verdienen, ich werde richtiger Boss, AMG. Nein. Und trotzdem ist es Segen. Ich kann heute stehen und ich sage, Gott, ich bin dir dankbar dafür. Ich bin Gott dankbar dafür. Für die Sachen, die er durch mich durch Krisen geführt hat, weil ich heute klüger bin, ich habe heute Weisheit, ich habe einen Wissensschatz dadurch bekommen, den ich in keinem Buch erlerne. Und so sieht Segen manchmal nicht offensichtlich so aus, als wäre es Segen. Aber es führt dazu. Denn der Weg, auf dem wir uns bewegen, ist nicht der Segen, sondern das Ziel ist der Segen. Deswegen hat Segen eine viel, viel weitere Tragweite. Jetzt stellen wir uns doch wirklich vor, Jakob hätte gesagt, okay, nö, Gott, weißt du was, du bist zwar der Vater, ja, der Gott meiner Väter, aber bei mir läuft es nicht. Weißt du was, ich will mit dir nichts zu tun haben, da gibt es bessere Angebote. Jakob wusste doch gar nicht, in was für einem Verhältnis er mit Gott steht. Schon gar nicht, was Gott mit ihm vorhatte. In ihm war die ganze Heilsgeschichte gelegt. Dass aus ihm Israel wird und aus Israel David und David Jesus. Und Jesus für uns zum Segen der Nation wird. Wusste er nicht. Also nicht im Detail, wie wir heute. Gott hat es ihm schon gesagt. Aber hätte er Nein gesagt, ja Gott, nö, Segen, du segnest mich nicht. Ich habe zu viele Schwierigkeiten, ich habe zu viele Nöte. Gott, du bist offensichtlich nicht da, sorry, aber wir trennen uns, ja. Läuft nicht. Jakob entschied sich aber nicht dafür. Er hat gesagt, Gott, wenn du bist, dann segne mich. Es kam die Geschichte da, hatte mit einem Mann gekämpft. Und er hat ihm gesagt, ja, die haben die ganze Nacht gekämpft. Und er hat gesagt, offensichtlich gemerkt, dass das Gott ist. In Form eines Engels. Er hat gesagt, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Jakob war klar, ich brauche den Segen Gottes, denn er ist viel wichtiger als nur jetzt für den einen Tag. Und Gott sah das und hat gesagt, weißt du, du heißt Jakob, aber du sollst ab jetzt Israel heißen. Der Streiter Gottes heißt das. Aber das war noch lange nicht. Jakob ist seinen Weg weitergegangen und hieß weiter Jakob. Er hat seinen Namen nicht geändert am Anfang. Weil Segen erstmal nicht das Offensichtliche manchmal ist. Also du kannst gesegnet sein mit ganz viel Geld. Aber wenn die Familie vor die Hunde geht, dann bist du nicht gesegnet. Ich kenne einen Pastor, der hat mir eine Geschichte erzählt. Nämlich ist ein bisschen rumgekommen und hat gesagt, er hatte ganz viele Möglichkeiten mit Milliardären zu reden. Hat sich halt ergeben. Und er hat sie alle gefragt, was würdet ihr sagen, wenn ihr 5 Minuten hättet, zu allen Menschen zu sprechen? Was würdet ihr ihnen sagen? Und er hat gesagt, alle Millionäre oder Milliardäre haben dasselbe gesagt. Investiert Zeit in eure Familie. Denn sie haben es verhauen. Die haben so viel gearbeitet und sind Geld hinterhergerannt, dass ihre Familien vor die Hunde gegangen sind und ihr Leben kaputt gegangen ist. Also waren sie jetzt gesegnet oder nicht? Direkt schon, aber unterm Strich. Du kannst so viel Zeit haben, Gott kann dich mit so viel Zeit segnen, aber wenn du die Zeit nicht ausfüllst und sie nutzt, dann bringt dir das trotzdem nicht. Du kannst so viel Wissen haben, du kannst studieren, du kannst Bücher wälzen, Aber wenn dir Gottes Weisheit fehlt, dann ist es dir am Ende sogar zum Fluch, weil du Dinge weißt und nicht weißt, wie du mit ihnen umgehen sollst. Weil das ist nicht der Segen. Dafür segnet Menschen Gott mit Weisheit. Und mit der Zeit bekommen sie viel Wissen. Also manchmal ist auch die Position eine andere, wie Segen in unser Leben kommt. Und mein Vater zum Beispiel hat eine ganz, ganz große Geschichte in seinem ganzen Leben. Er hat viel Mist durchgemacht. Aber durch ihn bin ich gesegnet worden, weil ich weiß, ich muss den gleichen Mist nicht machen, aufgrund, weil er es mir einfach erzählt hat. Ich habe Segen empfangen, weil ich weiß, was ich nicht anfassen soll. Trotzdem war Gott mit ihm. Trotzdem hat Gott ihn gesegnet, weil Gott ihn erreichen wollte. Gott wollte an sein Herz. Aber trotzdem ist ein Punkt ganz klar. Nummer zwei. Segen heißt Leben vor Gott. Wir können nochmal, wie gesagt, nicht zu Gott kommen und sagen, Gott schenkt mir den Segen und dann passt's. Sondern wenn wir vor Gott sind, wenn wir in seiner Gegenwart stehen, dann sind wir in der Umgebung des Segens und dann bekommen wir Segen. Jakob stand vor Gott, er hat mit ihm geredet, er hat mit ihm kommuniziert, auch wenn Gott noch nicht unbedingt sein Gott war, aber das war alles in the making. Und trotzdem, wenn wir nicht vor Gott stehen, wenn wir nicht vor Gott leben, kommt auch nichts mit Segen zustande. Das ist kein Automatismus. Und trotz dieser ganzen Probleme und trotz diesen turbulenten Unterschieden hat Jakob gewusst, ich muss zu Gott. Ich muss vor Gott stehen. Und mit der Zeit entsteht die Geschichte, dass er sich mit seinem Bruder wieder versöhnen möchte. Ja, das sind die ganzen Testphasen, wo er sagt, Gott, er hat wieder gebetet und er sagt, Gott, du hast mir versprochen, es wird mir Gutes passieren, auf allen meinen Wegen. Und dann kommt er mit Esau wieder zusammen und es funktioniert. Ja, sogar strategisch listig, wie Jakob ist, sehr gerissen, hat er zwei Lager gemacht, dass wenn das erste Lager kaputt geht, weil Esau voll in ihn reinfährt, weil er sauer auf ihn ist, dann überlebt noch das zweite. Ja, also er hat kalkuliert, er hat gerechnet. Aber Gott, Fallsicherheit, ne? Versicherung, Gott, du hast mir doch versprochen. Und es funktioniert. Und Jakob ist gesegnet. Schwierigkeit und Gott segnet trotzdem. Schwierigkeit und Gott segnet trotzdem. Und dann, eines Tages kommt Gott zu Jakob und sagt, Jakob, damals kennst du noch den Ort, wo wir uns kennengelernt haben und wo du mir ein Versprechen gegeben hast? Geh dorthin und baue einen Altar. Und mit den Worten, geh dorthin und baue da einen Altar, wird Jakob ganz klar ermahnt. Also Gott kommt vor ihn und sagt ihm, jetzt aber musst du dich entscheiden. Weil, wie gesagt, Segen vor Gott bedeutet vor Gott leben. Und Jakob entscheidet sich und sagt, ja, na klar, er hat es verstanden. Er ist zu seiner Familie gegangen und hier sehen wir wieder und hat ihnen gesagt, dass sie alle Götzen und Ohrringe und was nicht haben, alles wegschmeißen sollen. Sie sollen sich neue Kleider anziehen, reinigen und mit ihm mitgehen. Jakob war vor Gott. Jakob lebte vor Gott, Gott segnete ihn und trotzdem waren Dinge in seinem Leben, die da nicht hingehört haben. Nämlich seine Frauen, seine Diener, seine Sklaven, die hatten Amulette, die hatten Götzen. Was waren das? Das waren Versicherungen. Wir sind unterwegs und wir haben das hier und dann wird uns nichts passieren. Schutz und Gesundheit und so weiter. Und er sagt, weg damit. Die einzige Hoffnung in unserem Leben darf und muss Gott der Vater sein. Gott Israels, nämlich mein Gott. Und so geht er dorthin, baut den Altar, schmeißt die ganzen Dinge weg. Und ganz klar, er sagt, zieht euch an, macht euch sauber. Das ist ein ganz klares Zeichen der Buße. Er hat gesagt, ich tue Buße in diesem Bereich. Ich muss das verändern, dann kann ich vor Gott kommen. Und in der Zeit hatten sie Angst, dass, wenn sie unterwegs sind, dass die ganz anderen Völker sie überfallen. Und dann steht in dieser Stelle, und die Furcht des Herrn oder der Schrecken des Herrn kam in die Lager seiner Feinde. Die hatten so Angst, dass sie keinen Meter gerührt haben, um ihnen entgegenzukommen. Kein Amulett, kein Götze hätte irgendwas machen sollen. Für ihn war das Risiko. Für ihn hat das bedeutet, ich muss Gott entgegentreten. Er hat es getan und er hat wieder gemerkt, Gott steht zu mir. Und so gibt sich Jakob Gott völlig hin. Willst du auch den Segen Gottes? Willst du auch, dass Gott dich segnet und dass die Dinge, die du tust, dir gelingen? Hey, dann will ich dir eins sagen. Komm voll vor Gott und gib ihm alles ab, was in deinem Leben ist. Die Bibel sagt in so vielen Stellen im Alten Testament, dass der gesegnet ist, der voll in Gott vertraut, denn er ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser und alles wird gelingen. Und sogar wenn die Hitze kommt, die Bibel spricht ganz klar davon, dass Hitzen kommen werden, dass Probleme kommen werden. Das ist totaler Blödsinn, das heißt, Gott segnet mich und mir wird nie was passieren. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott wird da sein bei mir. Denn wenn wir vor Gott stehen und unser Leben vor ihm leben, dann sind das nicht mehr unsere Probleme, sondern seine. Weil unser Leben ihm gehört. Amen. So muss er sich auch darum kümmern. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Jakob ist in der ganzen Geschichte unterwegs. Er hat verstanden, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Das Segen bedeutet, ich soll vor ihm leben, ich soll mit ihm leben. Bei ihm hat ein Gedankenwechsel stattgefunden. Und er hat verstanden, ich soll segnen. Das ist der dritte Punkt. Nämlich, wir sollen segnen. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da müssen wir ganz klar den Segen Gottes aussprechen. Ob es Familie, Finanzen, Arbeitsplatz ist, ob es die Schule ist oder die Gesundheit ist. Wenn wir anfangen, seinen Segen auszusprechen, dann wird dieser Segen stattfinden. Amen. Und Gott schenkt uns dieses Vertrauen. Gott hat am Anfang der Erde, dem Menschen ganz klar die Verantwortung für sein Leben gegeben. Das vor Gott bedeutet mit ihm. Ich habe meinen Teil, aber Gott hat seinen Teil und wir machen das zusammen. Und so kommt Jakob ans Ende seiner Zeit. Ja, er wird sterben. Und er weiß, das Einzige, was ich jetzt weggeben kann, ist den Segen Gottes. Und er kommt zu Josef. Und wir wissen, Josef, hey, er dachte, er ist tot. Und er sieht wieder darin, Gott, du schenkst mir einen neuen Moment, ich darf Josef sehen, ich darf seine Kinder sehen. Und was tut er? Er kommt zu ihm und er sagt ihm, weißt du, deine Kinder werden meine Kinder sein. Er adoptiert sie. Er sagt, die gehören jetzt mir und übergibt ihnen den Segen. Ephraim und Manasse kommen zu ihm. Und die rechte Hand war immer die Segenshand, die auf die Erstgeburt draufgelegt wird. Und er macht aber Folgendes, er überkreuzt seine Hände und segnet den Jüngeren. Und Josef sagt, wie kannst du nur? Das ist falsch. Und er antwortet ihm, das ist richtig so, ich weiß, was ich tue. Später sucht er seine Söhne und er sagt ihnen, kommt alle her, damit ich euch sage, was mit euch passiert. Und hier ist der Punkt, der ganze Punkt oder der ganze Hase vergraben. Wenn wir segnen, dann segnen wir in Gottes Namen, in seiner Autorität, auch in seinem Willen. Zum Beispiel, wenn wir beten, Gebet bedeutet nicht, ich komme vor Gott und Gott, ich rede dir jetzt zu, bis du nicht mehr kannst und gehe meinen Weg oder ich lege alles bei dir ab, sondern es bedeutet, Gott, ich komme zu dir und ich nehme deine Gedanken, deine Sichtweise in mein Leben und weil deine Denkweise, weil deine Sichtweise größer und stärker ist, wird meine Probleme oder meine Sorgen kleiner. Das heißt, er kommt vor Gott, er lebt vor Gott, er kommt in diese Gemeinschaft und er beginnt zu verstehen, was Gott segnen möchte und wird zum Werkzeug für Gott. So weit, dass er sogar vor Menschen stehen kann und ihnen sagen wird, was in ihrem Leben passiert. Er spricht es aus und es wird Realität. Das bedeutet segnen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ganz klar, die Bibel spricht so viel davon, wir sollen segnen. Wir sollen uns, sage ich mal, auch dem Staat in diesem Sinne, die segnen. Hey, Pforzheim hat eine dumme Krankheit, nämlich diese, dass Pforzheim immer sagt, dass Pforzheim die hässlichste Stadt Deutschlands ist. Hey, Pforzheimer haben in diesem Punkt eine riesen Schraube. Entschuldigung, wenn ich so klar sage, aber wenn wir die ganze Zeit über unsere Stadt nur Schlechtes aussprechen und die Denkweise ganz klar so ist, müssen wir uns nicht wundern, wenn das dann auch wirklich so ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, Pforzheim ist die schönste Stadt Deutschlands. Amen. Warum? Weil ich in ihr lebe. Weil ich ein Kind Gottes bin und weil ich segne, ich spreche Gutes aus über dieser Stadt. Ich akzeptiere nicht, was hier nicht gut läuft. Ey, Josef hat dasselbe gehabt. Josef hatte Negatives, Josef hatte Probleme. Aber das Einzige, was er gesagt hat, Gott, ich brauche deinen Segen. Und das ist dasselbe mit Pforzheim. Und Gott sucht Menschen, die sagen, ich bin bereit, rauszugehen, mein Leben zu geben, meine Denkweise vor Gott zu geben, damit Dinge sich verändern. Ich glaube daran, dass Pforzheim sich verändern kann, weil Gottes Kraft in mir liegt. Glaubst du daran, dass Pforzheim sich verändern kann? Glaubst du daran, dass Gott dich dafür benutzen möchte? Hey, dann sprich Segen. Die Bibel spricht nicht aus Versehen von Sprechen. Es geht nicht um, ich glaube Segen. Sprache schafft Bewusstsein, sagt man in der Psychologie. Wie wir sprechen, werden wir denken. Und nebenbei hat Gottes Dimension nochmal das, dass wenn wir es aussprechen, glauben, es noch passiert. Und ich glaube daran, dass in Pforzheim sich Menschen bekehren werden, dass Pforzheim errettet wird. Mich juckt, sorry, wenn ich das so sage, Deutschland nicht. Wir sind beim Zelt und nicht bei den Sternen und der Riesigkeit und die ganze Welt. Bleiben wir beim Vorhof. Bleiben wir hier, wo wir sind. Hier können wir was verändern. Und Pforzheim braucht Menschen, die sagen, ich bin bereit, Segen hineinzutragen. In die Schule, in den Arbeitsplatz, in die Familie, überall, wo ich stehe. Ein Beispiel zu sein wie Jakob. Und Jakob kommt am Ende seines Lebens an. Und dann sagte Josef Folgendes. 1. Mose 48, 15. Und er sagte und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Kennen wir schon, hat er ja schon gesagt. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Josef hat verstanden, dass wenn ich vor Gott komme, bin ich Schaf und nicht Hirte. Gott wird mich weiden, Gott wird mich führen, Gott wird dafür sorgen, dass alles funktioniert. Und er hat gemerkt, wie Gott treu in seinem Leben war, ihn durch sein Leben geführt hat, trotz dieser Schwierigkeiten. Und wenn er betet, er hat dann auch gesagt, der Gott, der mir begegnet ist in Bethel, dann spricht pure Geschichte durch ihn. Den größten Segen, den Josef gehabt hat, ist dessen, dass er Gott kennengelernt hat und somit ein klares Bewusstsein, ein klares Statement gesetzt hat für andere Menschen. Die Bibel sagt in Kolosser oder Thessalonicher, dass Menschen, die Schlimmes erlebt haben und durch Gott aufgebaut wurden, durch ihre Art und Weise des anderen Zusprechens Gottes Wirken in ihr Leben hineinsetzen. Gott wirkt durch Menschen, Gott segnet durch Menschen und Gott möchte Menschen gebrauchen. Jetzt ist meine Frage an dich, willst du dich gebrauchen lassen? Willst du den Unterschied tun? Dann fang ihn hier an. Fang ihn da an, wo du stehst. Fang ihn da an, wo du bist. Ändere deine Redensart. Auch wenn du krank bist, segne deine Gesundheit. Sprich nicht aus, ach, so schwer, ach, wieder das, ach, wieder das. Hey, ich will nicht sagen, dass du Tatsachen wegziehst, nein. Aber deine Hoffnung soll an Jesus gehen und du sollst anfangen, Segen auszusprechen. Amen? Amen? Ist jemand, der das glaubt? Gottes Realität ist eine andere wie unsere. Aber Gott will so sehr. Und ich will dir eine Sache sagen. Jakob. Obwohl, Josef hat genau dieselbe Story. Nebenbei, die Parallelen sind dieselben. Er hat so viel Mist durchgemacht und wurde am Ende Segen für ganz Ägypten. Glaubt ihr, er hat Lesen und Rechnen und strategisch Denken bei Jakob gelernt? Nein, das war im Gefängnis, war bei Potiphar. Gott hat ihn dadurch gezogen, aber er hat damit ihn gesegnet, er hat ihm sein Leben gerettet und all seine Familie und den Menschen dort. Aber Jakob kommt am Ende und er adoptiert die zwei Jungs. Das waren nicht seine Jungs. Aber er hat gesagt, die sollen meine sein. Der Rest gehört dir, aber die zwei sind meine. Jesus kommt auf die Welt, er stirbt für uns und er wandelt den Fluch am Kreuz in den Segen um. Und alle, die sagen, ich will zu dir gehören, können zu ihm kommen und Gott adoptiert uns in seine Gegenwart hinein. Und wenn wir jetzt vor ihm leben, wenn wir jetzt vor ihm stehen, dann kann und dann wird der Segen auf unser Leben kommen, sofern wir ihn greifen und sagen, ich will ihn. So wie Jakob. Und Jakob war dabei und somit kam Jesus Christus. Und wir stehen eigentlich im direkten Segen. Der Segen, den Jakob vor so vielen Jahren, fast 5000 Jahren gemacht hat, der steht heute noch in Jesus Christus vor uns. Hey, ich will dich ermutigen. Komm, lass uns mal aufstehen. Ich glaube daran, wir sind zwar gleich am Ende, aber wir können den Gottesdienst nicht beenden, wenn wir nicht segnen, wenn wir jetzt nicht beten dafür. Hey, ich bitte dich, schließ doch mal deine Augen, damit das, was einfach jetzt, wenn Menschen ehrlich sind, dass das einfach auch vor Gott ist. Ich möchte fragen, wer ist hier und sagt, ich brauche Segen für mein Leben. Ey, ich bitte dich, heb doch deine Hand. Ey, danke. Und im Namen Jesus Christus spreche ich Segen aus über deinem Leben. Ich segne dich mit Kraft. Ich segne dich mit Weisheit, mit Erkenntnis im Namen Jesus Christus. Geist Gottes, komm du jetzt in diesem Moment her und erfülle jeden Einzelnen, der jetzt hier steht und deinen Segen braucht. Segen Gottes, komm und erfülle jeden, der hier steht. Geist Gottes, ich spreche deine Realität hinein in die Leben, Herr, meiner Geschwister. Egal, welche Situation ich ist, egal, welche Schwierigkeiten sind. Herr Jesus, ich spreche deinen Segen hinein, Herr, dass die Situation sich verändern sollen, dass die Situation sich bessern sollen oder dass sie, Herr Jesus, Herr, einen großen Segen, Herr Jesus, herausführen durch Erfahrung, Herr Jesus. Herr, aber dir zum Besten dienen sollen im Namen Jesus Christus. Herr, ich spreche Segen aus, dass er real werden soll. Ich spreche Glauben aus im Namen Jesus Christus, dass der Glaube trägt, dass der Segen wirklich real wird, dass er nicht morgen gestohlen wird durch den Feind, wenn du in die Woche gehst, sondern dass du in seinem Segen, in diesem Bewusstsein klar gehst, in die Woche hinein. Ich segne deinen Arbeitsplatz, ich segne deine Familie im Namen Jesus Christus, deine Beziehungen im Namen Jesus, deine Finanzen. Herr, ich segne im Namen Jesus Christus jegliche Situation, in der du steckst. Im Namen Jesus Christus segne ich, Herr Jesus, auch deine Zukunft, die Berufung. Ich spreche gerade, ich spüre gerade im Herzen, dass das wirklich auch Menschen sind, die fragen, wo ist meine Berufung? Und Gott sagt, ich werde die Berufung hineinlegen und sie wird gedeihen im Namen Jesus Christus. Hey, ich danke dir dafür, dass du segnest und dass du sprichst, Herr. Amen. Hey, ich will dich vielleicht fragen, wo du sagst, vielleicht. Ich will dich fragen, vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst gewesen, dass du Autorität hast, zu segnen. Und dass du segnen sollst. Und ich will dich fragen, vielleicht willst du dieses Gebet jetzt für dein Leben. Und ich will dir das einfach zusprechen und dich damit segnen, mit diesem Bewusstsein und der Autorität und der Kraft, die Jesus hat. Hey, wenn du das willst, heb doch deine Hand. Amen. Und Herr Jesus, ich segne jetzt jeden Einzelnen mit diesem Bewusstsein deiner Kraft und deiner Autorität im Namen Jesus Christus. Hey, es liegt nicht in uns, es liegt in deinem Namen, Jesus. Und ich bitte dich, Geist Gottes, komm und setze du es tief in unsere Identität hinein. Dass wir verstehen, wenn wir sprechen, hat das Bedeutung. Herr, nicht, dass die gleiche Zunge, die segnet, flucht, sondern, Herr Jesus, dass unsere Zunge Segen herausbringt. Geist Gottes, setzt du es in uns hinein, Herr, dass wir auch, Herr Jesus, nicht leichtsinnig reden, dass wir nicht leichtsinnig Dinge aussprechen, einfach weil wir es halt tun, sondern dass wir uns bewusst sind, dass unsere Worte Kraft haben, weil dein Name in unserem Leben herrscht, Herr. So segne ich euch mit diesem Bewusstsein und dass es verankert wird in eurem Herzen. Amen. Und ich will tatsächlich hier noch den Aufruf machen zur Buße. Hey, vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da gibt es Dinge, die würde ich gern, dass sie gesegnet sind, aber eigentlich habe ich sie Jesus nie abgegeben. Eigentlich komme ich nur zu Jesus wie Jakob, bitte um den Segen, aber ich lebe in diesem Bereich nicht vor Gott. Ich will dich ermutigen, dass du wie Jakob diesen Bereich sauber machst, ihn reinigst und ihn vor Gott bringst und in diesem Bereich mit Gott oder vor Gott lebst. Hey, und wenn du sagst, du hast so einen Bereich, dann heb doch deine Hand als Zeichen der Buße vor Gott. Nice, danke. Ja, nice. Und Herr Jesus, du siehst diejenigen, die Hände gehoben haben, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist der Vergebung und ein Gott bist der Gnade. Und dass du kein Gott bist, der, wenn wir zu ihm kommen und ehrlich sind, uns verdammt, sondern im Gegenteil, du richtest uns auf, du stellst uns wieder her und du bevollmächtigst uns, Herr. Und so segne ich, Jesus, jeden Einzelnen, die Hand gehoben hat, dass da wirklich dein Friede reinkommt, dein Segen hineinkommt, dass die Dinge, Herr Jesus, wieder wachsen, dass der Fluch weicht, Herr Jesus, wo sie nicht vor dir gelebt haben und dein Segen wieder hineinkommt, dass die Bereiche gedeihen, dass sie wachsen können in deiner Kraft. Im Namen Jesus Christus bete ich, Herr, dass die Menschen wirklich, Herr Jesus, verstehen, was es bedeutet, vor dir zu sein, ausgerüstet von dir zu sein. Und ich bitte dich, Herr Jesus, komm, nimm du die Bereiche an. Ich danke dir, für dass du es tust. Auch Bereiche, Herr Jesus, im Bereich der Sexualität und in anderen Bereichen, Herr Jesus. Ich danke dir, Gott, dass du reinigst, dass du vergibst und dass du neu bestimmst. Jetzt, Gott, ich danke dir dafür, dass du freisprichst und dass du Segen schenkst, Herr Jesus, und Dinge veränderst, auch wenn sie jetzt kaputt sind, Herr. Ich erhebe deinen Namen, Herr. Und ich preise dich, Herr Jesus. Und wir loben dich, Herr Jesus, an diesem Ort. Amen.